Jesus heilt in der Synagoge und zieht so den Zorn der Pharisäer auf sich. Ein Text aus dem Markus-Evangelium, über den ich spreche mit dem Theologen Werner Kleine aus Wuppertal. Herr Kleine, heute haben wir also die dritte Auseinandersetzung Jesu mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Was hat das Fass heute so zum Überlaufen gebracht, dass sie jetzt gemeinsam beschließen, zum Ende des Textes ihn umzubringen?
Also ob dieser Beschluss so historisch gefällt worden ist, kann man trefflich bezweifeln. Historisch werden da sicherlich andere Gründe für tragend gewesen sein, dass man seitens der jüdischen Führungsschicht in der damaligen Zeit einen Tötungsbeschluss gefasst hat. Wenn wir auf die letzten drei Tage schauen, merken wir, es ist jetzt der dritte Text, der dritte Konflikt, die dritte Tat, die Jesus in eine Opposition zu den Pharisäern bringt. Die Exegeten sprechen da auch von der Regel der Tri. Also das dreifache Handeln in einer Steigerung führt jetzt quasi vor Augen die Konsequenzen, die dieses Handeln Jesu hat. Der Text hat sicherlich einmal die Funktion, die Gegner Jesu deutlich zu machen und diesen Konflikt, den Jesus in seinem Leben erlebt hat, der dann auch zu seinem Kreuzestod geführt hat, jetzt schon anzudeuten. Für uns wird darin deutlich, dass es das liebe Jesulein, wie wir das manchmal so gerne hätten oder wie wir im Lied singen, liebster Jesu, wir sind hier, so nicht gegeben hat. Jesus hat mit seiner ganzen Person für seine Botschaft eingestanden und das bis zur letzten Konsequenz und vor allen Dingen von Anfang an. Und da war er sich auch nicht zu schade, gegen die herrschende Meinung zu opponieren.
Was bezweckt denn der Evangelist Markus damit, dass er jetzt diesen Beschluss der Pharisäer ans Ende dieser drei Auseinandersetzungen setzt?
Nach diesem Text kommt ja eine Zäsur. Das heißt, diese drei Texte, die wir jetzt hatten, deuten den Grundkonflikt an, in dem die frühen Christen auch mit dem Judentum gelebt haben, der sich auch innerhalb des Christentums übrigens abgespielt hat. Denn die große frühchristliche Frage war ja, muss man das Gesetz, die jüdische Tora, halten, wenn man Christ ist? Das war die Frage der Judenchristen, die möglicherweise auch von der Jerusalemer Urgemeinde vertreten war. Oder hat der Kreuzestod Jesu nicht gerade die Freiheit von diesem Gesetz bewirkt? Das war die These der Heidenchristen, deren Zentrum in Antiochien war. Historisch haben sich die Heidenchristen durchgesetzt. Wir alle sind heute in der Regel Heidenchristen. Auch Paulus, der große Völkermissionar, hat diese heidenchristliche Linie vertreten. Und diesen Grundkonflikt sehen wir in den letzten drei Texten eben auch heute. Das heißt, es steht die Frage der Rolle der Tora im Hintergrund. Und Markus positioniert sich eindeutig auf der heidenchristlichen Linie. Das heißt, die Tora ist nicht unwichtig, aber hat ihre Gültigkeit verloren. Deswegen darf man dann auch am Sabbat heilen, was ursprünglich nach der Tora eben verboten war.
Und wenn wir jetzt versuchen, diesen Text auf uns und unser Leben ein bisschen zu projizieren oder zu übersetzen, wann, und das ist jetzt ja wirklich ein sehr einprägsames Bild im Laufe des Textes heute, wann denn verstockt denn unser Herz beim Einhalten von Regeln und Gesetzen?
Es hilft oft, die Bilder, die Bibel hat, sich einfach mal vorzustellen. Dieses Wort verstocken ist ja ein Begriff aus der Pflanzenwelt. Der junge, lebendige Trieb ist eben noch nicht verstockt. Der ist noch biegsam, da ist Saft drin, da ist Kraft drin, er ist noch grün und im Wachstum begriffen. Dann, wenn das Wachstum zu Ende ist, tritt eine Verstockung des Triebes ein. Er wird eben fest und wenn man ihn jetzt biegen will, bricht er. Dieses Bild des verstockten Herzens zeigt im Prinzip, dass die Pharisäer, die hier dargestellt werden, diese lebendige Dynamik des Wortes Gottes nicht mehr begreifen können. Sie glauben, etwas fest im Besitz zu haben, aber das Wort Gottes kann man nicht fest im Besitz haben. Es ist eben etwas Lebendiges und immer dann, und das gilt auch für uns Christen, wenn wir glauben, wir hätten Gott verstanden, sind wir der Verstockung sehr nahe. Das heißt, wenn wir anderen überstülpen wollen, so musst du leben, das und das musst du tun und wenn du von dieser Norm abweichst, dann bist du falsch. Das ist schon ein Zeichen, dass man auf dem Weg in die Verstockung ist. Denn das Wort Gottes will lebendig sein, es will in uns blühen und da kann man keine Stöcke brauchen, sondern lebendige Triebe.
Ist auch das genau das, was Sie damals fasziniert hat? Ich habe da gerade dran denken müssen an die Naturwissenschaften und den Weg weiter, dass Sie an Ihre Grenzen dort gekommen sind und gesagt haben, genau hier an dieser Stelle, wenn es darum geht, dass wenn ich Gott verstanden habe, dass ich dann verstocke, dass es genau das ist, was mich ergründen will und wo ich noch ein Stück weiter will?
Das spielt eine große Rolle und das treibt mich bis heute an. Ich habe das bei der Anfertigung meiner Doktorarbeit festgestellt. Immer dann, wenn ich eine Frage beantwortet hatte, tauchten zwei neue auf. Und ich merke bis heute, ich komme an kein Ende damit. Immer dann, wenn ich glaube, etwas verstanden zu haben, tauchen mindestens zwei neue Fragen auf. Und noch lässt mich das nicht los, da weiterzutreiben.
Aber ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie meine Fragen morgen für morgen beantworten. Vielen Dank, Dr. Werner Kleine, unser Gesprächspartner im Tagesevangelium in dieser Woche. Das bedeutet, Donnerstag, Freitag, Samstag ist er auch wieder für uns da und morgen sowieso um 7:45 geht's los. Ich bedanke mich und wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch.